Großes vor. Amen. Komm mit einer Erwartung heute, ja, in dieser Predigt vor Gott. Und du wirst empfangen. Gott erfüllt mehr als Erwartungen. Er sprengt alle Erwartungen. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. So, wollen wir zum Wort Gottes kommen. Seid ihr ready? Sehr gut. Wer kennt von euch den Film Ziemlich beste Freunde aus dem Jahr 2012? Oh, einige. Okay, cool. Ist einer meiner Lieblingsfilme. Also für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, es ist die Geschichte eines reichen Mannes, Philipp. Eigentlich wird das alles französisch ausgesprochen, aber ich bin froh, dass ich Deutsch sprechen kann. Es ist die Geschichte eines reichen Mannes namens Philipp, der nach einem Unfall vom Hals abwärts gelähmt ist. Er lebt in einem riesigen Haus, hat alles, Geld, Personal, Luxus, doch fehlt ihm etwas, was man mit Geld nicht kaufen kann. Und das ist wahre Freundschaft. Eines Tages sucht Philipp einen persönlichen Assistenten, der ihm im Alltag hilft, ihn pflegt und ihn begleitet. Auf diese ausgeschriebenen Stelle ist Triss gestoßen. Er wollte eigentlich nur für das Arbeitsamt eine Unterschrift abholen. Doch Philipp wollte ihn trotz allen Widersprüchen unbedingt einstellen. Kennt ihr noch? Habt ihr diese Szene vor Augen? Triss, ein Mann aus ganz anderen Verhältnissen, einfach, direkt und eigentlich gar nicht qualifiziert für diesen Job, übernimmt diese Arbeitsstelle. Und aus dieser Begegnung entsteht eine tiefe Freundschaft. Triss trägt Philipp nicht nur mit dem Rollstuhl von A nach B, er trägt ihn durchs Leben. Er bringt wieder Freude, Hoffnung und Lachen in sein Herz. Ein wunderbarer Film, oder? Warum erzähle ich das euch heute? Weil Freundschaften elementar wichtig sind für uns, für dich und für mich und für diese Gemeinde. Wir sehen das, wie wichtig Freundschaft ist im Leben von David. Wir hören all diese Heldentaten von David und dass er ja der König Israels gewesen ist mit dem meisten Einfluss. Wenn du heute nach Jerusalem fährst, wirst du überall David sehen. Aber ohne Jonathan, ohne die Freundschaft wäre David niemals stattgefunden, denn Jonathan rettete das Leben seines Freundes, indem er ihn vor seinem wahnsinnigen Vater Saul bewahrte. Er verhalf ihm zur Flucht und durch diese Freundschaft hat David sein Leben weiterführen können. Und ich denke, schon im Garten Eden sehen wir, dass du und ich nicht dafür erschaffen worden sind, alleine zu sein. Gott spricht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und dies gilt nicht nur für Ehe. Ich glaube, auch in Bezug auf Freundschaft dürfen wir uns zusprechen. Gott möchte nicht, dass wir alleine sind. Amen. Deshalb ist eines klar. Ist euch das zu laut hier? Ne? Okay. Deshalb ist eines klar. Wenn Gott es nicht gut findet, dass wir alleine sind, wer findet das denn gut dann, dass wir alleine sind? Der Feind, oder? Also dann gefällt es doch dem Teufel, dass du und ich alleine sind. In dieser Zeit, in der wir leben, ist alles sehr schnelllebig. Social Media, Facebook, Instagram, TikTok und all die anderen Social Media Plattformen und all das, was es noch gibt. Christ sucht Christ oder Christ sucht nicht Christin, keine Ahnung, nein, lieber nicht. All das soll dazu führen, dass man nicht mehr alleine ist. Doch gibt es Studien, die belegen, dass die Menschen immer einsamer werden. Ich habe mir das angeguckt, ein paar Quellen sprechen sogar von einer neuen Volkskrankheit, Einsamkeit. Die Menschen sind allein und ich weiß nicht, wie du dich manchmal fühlst, ich fühle mich manchmal einsam. Hä? Archie, du als Pastor fühlst dich einsam, du hast mit so vielen Menschen zu tun. Ja, wisst ihr warum? weil wahre Freundschaft wichtig ist. Nicht nur ein Miteinander, sondern auf einer tieferen Beziehungsebene miteinander verbunden sein. Das erfüllt das Herz. Dieses Hallo und Tschüss und ach, preis dem Herrn, Gott segne dich und mal eine kurze Umarmung, das gehört alles dazu, aber das erfüllt nicht mein Herz. Und so habe ich schon in manchen Zeiten meines Lebens mit meiner Frau auf der Couch gesessen und gesagt, wir sind voll alleine. Ich habe dieses Gefühl von Einsamkeit schon sehr stark gespürt. Das rede ich ein bisschen so aus meinem Herzen, dürfte halt nicht raus, nur erzählen. Nein, Spaß. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Laut den Studien fühlt sich 20% der Menschen in Deutschland einsam oder kennen das Gefühl von Einsamkeit. Und in den jüngeren Generationen ist es noch viel schlimmer. Da waren es, glaube ich, 46%. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich weit drüber. Das sind krasse Zahlen. Könnt ihr euch mal selbst anschauen. Man kann von vielen Menschen umgeben sein und doch kann man sich alleine fühlen. Oder, Vivian? Wahre Freunde tragen dich, wenn du selbst nicht mehr laufen kannst. Sind wir wieder bei ziemlich beste Freunde und so heißt heute meine Predigt. Und genau um so eine Freundschaft geht es heute auch, die wir uns anschauen aus der Bibel. Lasst uns mal gemeinsam Markus 2 lesen, die Verse 1 bis 12. Ich lese aus der Schlachterübersetzung und dort heißt es, und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr da war, auch nicht draußen bei der Tür, und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Wir kennen diese Begebenheit. Es ist eine wunderbare Geschichte. Jesus kommt nach Kapernaum in seiner alten Heimat und in seinem Haus, wo er war, dort, wo er war, gab es keinen Platz mehr. Alle Menschen strömten zusammen. Nicht mal mehr vor der Tür war Platz, da waren sie auch. Wir sehen im Kontext, warum alle zu Jesus wollten. Kurz vorher sehen wir, Jesus heilt einen Aussätzigen. Und das gab es damals nicht. Warum? Das konnte nur der Messias tun. Die Schriftgelehrten und all die ganzen schlauen Leute, die sich mit der Tora gut auskannten, haben sozusagen messianische Wunder aufgesetzt. Und so heißt es, dass nur der Sohn Gottes, der Messias, einen Aussätzigen heilen kann. Und siehe da, Jesus tritt auf die Bildfläche und heilt einen Aussätzigen. Das kann nur der Messias, der Sohn Gottes. Also wollten alle zu diesem Mann, alle wollten Jesus sehen und dachten sich, ist das der Sohn Gottes? Ist das der Messias? Denn nur sowas kann aus den Händen des Sohnes Gottes geschehen. Und ganz Israel wollte zu Jesus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass davon auch diese 4 Männer gehört haben. Und sie dachten sich, wer ist dieser Mann, der dieses messianische Wunder vollbracht hat? Hey! Wir haben doch da einen Freund, der gelähmt ist. Und wenn dieser Jesus, der schon einen Aussätzigen heilen kann, kann der dann auch nicht unseren gelähmten Freund heilen? Und deswegen machten sie sich auf. Und sie kamen zu diesem Haus, aber kein Durchkommen. Aber sie hatten ein Ziel. Gute Freunde, wahre Freunde in deinem Leben haben ein Ziel für dich. Sie sehen manchmal dein Ziel, das du von Gott hast, klarer als du selbst. Das macht wahre Freundschaft aus. Was tun sie? Sie steigen aufs Dach. Wir haben ja hier einen Dachdeckermeister. Und der hätte ihnen genau, also die haben wahrscheinlich gute Arbeit gemacht. Aber damals gab es ja auch noch im Orient so Flachdächer, ne? Genau. Jetzt wäre es ein bisschen komplizierter, aber gut, dass wir Dion haben, der kann uns die Dächer abdecken. Und dann lassen sie diesen Gelähmten genau vor den Füßen Jesus herunter. Geschwister, wie musste das gewesen sein? Also, ich gehe davon aus, dass Jesus viel besser predigen konnte wie ich. Aber ich glaube wirklich, dass egal wie stark Jesus gepredigt hat, wenn plötzlich jemand durchs Dach einfach so runterkommt, das ist ein Balanceakt. Da geht es, das hätte auch sehr blöd enden können, oder? Die einen hätten gesagt, na gut, er ist schon gelähmt, schlimmer kann es nicht mehr kommen, aber das wäre wirklich... Wisst ihr, was ich meine? Es ist jetzt schon, aber diese Atmosphäre, dieses, oh, geht es gut... Da hat jemand nicht mehr auf Jesus geschaut, da haben alle auf diesen Gelähmten gesehen. Alle sahen auf diesen gelähmten Mann. Warum? Weil vier Freunde ein Ziel hatten. Sie haben sich nicht davon abhalten lassen, was die Umstände gesagt haben. Sie haben ihr Ziel fest vor Augen gehabt und haben ihren gelähmten Freund zu Jesus gebracht. Und dann heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Welchen Glauben hat hier Jesus gesehen? Den Glauben von dem Gelähmten? Den Glauben von seinen Freunden. Geschwister, solche Freunde brauchen wir. Genau solche Freunde brauchen wir. Wer braucht solche Freunde? Ich brauche solche Freunde. Ich brauche einen Freund und auch Freundinnen, die für mich glauben und dieser Glaube soll sichtbar werden und der soll mir zugutekommen. So ein schöner Egoismus. Und der Mann steht auf, wird geheilt vor den Augen der ganzen Menschen. Und es ist so schön, dass Jesus nicht nur das körperliche Leiden hier heilt. Er heilt zuerst das Innerliche. Er sagt zu ihm, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Warum stellt hier Jesus das Innerliche her? Bei den Juden war das damals so, wenn du so ein Schicksal leider durchleben musstest, in dem du gelebt bist, dachten die Juden, du bist bestraft von Gott, das ist das Gericht Gottes, entweder haben deine Eltern gesündigt oder du und so bist du geplagt von Gott und deswegen musst du dieses Leben leben. Und jetzt haben sogar die anderen ihn vor Augen. Er musste sich den Blicken aller Menschen aussetzen. Ein gestrafter, geplagter Mann von Gott und durch dieses Leiden. Aber durch diese vier Freunde geschieht auch die innerliche Heilung. Jesus stellt sich nämlich auf die Seite dieses Mannes, indem er sagt, mein Sohn. Er hat vorher einen Aussätzigen geheilt. Das heißt, alle dachten, er wäre der Sohn Gottes. Und er sagt zu ihm, mein Sohn. Wie viel Sicherheit, wie viel Geborgenheit. Wie viel wird damit ausgelöscht, was andere Menschen über diesen Mann dachten? Alles. In einem Moment, durch ein Wort, mein Sohn. Alle wollten zu Jesus, aber Jesus wollte zu diesem Mann. Alle wollten von Jesus berührt werden. Alle wollten von ihm geheilt werden, aber Jesus sieht diesen Mann und sagt, mein Sohn. Damit, glaube ich, war
sofort das Innerliche wiederhergestellt. Identität, Kraft, diese ganze Anklage, diese ganze Verdammnis, das ganze Gericht mit einem Wort: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Vollkommene Herstellung. Und dann sagt Jesus: Hey, deine Sünden sind dir vergeben und steh auf und geh umher. Aber in der Zwischenzeit denken sich die Pharisäer: Wie kann der denn Sünden vergeben? Das kann nur Gott. Aber Jesus lässt sich auf eine jüdische Tradition ein und sagt: Hey, was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, geh umher? Natürlich ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, denn das Innerliche kann man irgendwo nicht beweisen in dem Moment. Aber steh auf, das wäre schon eine krasse Sache. Da müsste er ja auch aufstehen. Aber die Juden damals, ich weiß nicht, ob das auch heute ist, machen das so. Sie machen das Schwerere, um das Leichtere dann zu zeigen, dass es auch möglich ist. Das heißt so, wenn ich euch sagen kann, dass ich 100 Kilo hochheben kann und ihr sagt alle, das ist viel zu schwer, das schaffst du nicht, dann gehe ich hin und sage: Ich trage jetzt diesen Flügel hoch, der ist mehr als 100 Kilo schwer. Und dann denkt ihr: Ja genau, wenn er das schon schafft, dann schafft er natürlich die 100 Kilo auch. Das ist im Judentum so. Die machen das Schwere, um dann zu zeigen, dass das Leichtere sowieso möglich ist. Und deswegen sagt Jesus: Steh auf. Und dann steht er auf vor den Augen der ganzen Menschen. Also wussten sie in dem Moment, der kann wirklich Sünden vergeben. Und ich weiß nicht, wie schwer es in deinem Leben ist. Egal, was du gerade durchmachst, Gott kann noch viel mehr tun, als du es dir vorstellen kannst. Weit über dein Denken hinaus. Denn hier haben die Freunde bestimmt nicht gedacht: Hey, der setzt noch einen oben drauf. Sie hatten Glauben für die körperliche Heilung, denn der Aussatz war ja vor kurzem gewichen. Aber für diese innerliche Sache, dafür hatten sie wahrscheinlich keinen Glauben. Aber Jesus setzt einen oben drauf. Jesus erfüllt mehr als nur deine Erwartungen. Und wie kam das zustande? Indem er sich tragen ließ von seinen vier Freunden. Als er im Moment gar keine Kraft mehr für sich selber hatte, kein Glauben, müde, schwach und völlig am Boden zerstört, da ließ sich Gott in seiner Schwachheit ein, weil er Freunde hatten, die ihn dazu gebracht hat, vor den Füßen Jesus zu kommen. Diese Begebenheiten zeigen uns vier Merkmale einer wahren Freundschaft. Wollt ihr auch diese Freunde sein oder auch haben? Ich will sie. Ich will mich dafür entscheiden, wirklich ein wahrer Freund zu sein. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Gemeinde wahre Freundschaft lebt. Denn dann wird Jesus mehr tun, als wir uns vorstellen können. Dann sind wir diese Bäume verwurzelt. Dann kann es mal, wie unsere Schwester so schön vorgestellt hat, mal ein bisschen hin und her schwankend sein. Aber wir werden nicht überwunden werden. So, sprechen wir über die vier Merkmale wahrer Freundschaft. Seid ihr mit mir? Das erste, was wir aus dieser Geschichte, aus dieser Begebenheit aus Markus 2 herausfinden können für mich, ist folgendes: Wahre Freunde bringen dich zu Jesus. Wahre Freunde bringen dich zu Jesus und nicht von Jesus weg. Ich habe drei Punkte. Sie erinnern dich an Gottes Liebe zu dir, auch wenn du sie selbst gerade nicht spürst. Es ist wichtig, dass du weißt, dass du geliebt bist von Jesus. Dein Gefühl ändert nichts daran. Jesus Christus liebt dich. Ich will heute hier in dieser Position ein wahrer Freund für dich sein, indem ich dir das einfach wirklich mit einem vollen Herzen, voll Wahrheit für dich ausspreche. Jesus Christus liebt dich. Da ändert deine Meinung nichts daran. Und wisst ihr, wenn du das wieder spüren kannst, auch wenn alles andere danach aussieht, das wird dir Kraft geben. Wahre Freunde sprechen über deine Berufung, auch wenn du dich gerade nutzlos fühlst. Ein großes Problem ist Anklage, Schuld und ich bin nicht würdig, ich bin nicht berufen, ich bin zu klein, zu dick, zu dumm oder was auch immer man über sich selbst denken mag. Aber wir brauchen Freunde, die über deine Berufung und über meine Berufung sprechen. Die sagen, du bist ein Mann Gottes, du bist eine Frau Gottes, Gott hat Großes mit dir vor. Gerade dann, wenn es dir schlecht geht und du dich gerade so richtig nutzlos fühlst. Wahre Freunde reden nicht über Probleme, nicht nur. Natürlich muss man auch über Probleme reden, aber sie reden mit dir über Jesus und bringen dann Hoffnung in dein Leben. Amen. Und so bringen sie dich vor den Füßen Jesus. Zweitens, wahre Freunde geben nicht auf. Merkmal Nummer 2. Sie geben nicht auf. Die haben sich nicht vor der Menge abhalten lassen. Hey, das ist doch eine zu krasse Aktion. Mit einem Gelähmten zu viert, da kommt kaum einer ran und du willst das hier machen? Ihr wollt das hier machen? Vergiss es. Ihr wollt aufs Dach, das kostet doch alles Geld. Das ist doch eine enorme Sache. Wer macht das denn wieder alles so in Ordnung? Ihr bringt doch hier Schaden in die Situation. Ihr stört doch die Atmosphäre, den Ablauf und dies und das. Und Jesus ist gerade am Predigen. Wollt ihr das wirklich tun? Ja, wir wollen das tun, denn unser Ziel ist es, als wahrer Freund unseren gelähmten Freund zu Jesus zu bringen, damit er geheilt wird. Wir lassen uns davon nicht abhalten. Das ist unser Ziel. Wir geben nicht auf. Sie bleiben auch in schwierigen Zeiten an deiner Seite, auch nicht in guten Momenten. Das ist auch die Kunst. Viele sind an der Seite von Menschen, wenn eine Konferenz zum Beispiel da ist, wenn hier die Reihen alle voll sind, dann ist auch ein bisschen mehr so Resonanz und mehr, hey, was soll ich tun, dies und das und jenes. Aber wenn hier man merkt, so zum Beispiel, hier ist ein bisschen die Atmosphäre nicht so gut, die Leute sind ein bisschen, dann gerade in dieser Situation zu sagen, hey komm, lass uns zum Gottesdienst gehen, wofür können wir beten, hast du irgendwas, sollen wir Kaffee trinken gehen, wir geben nicht auf, wir bleiben an unserer Seite. Sie suchen kreative Wege, dir zu helfen, statt sich von Hindernissen aufhalten zu lassen. Amen. Amen. Das ist doch schön, ein guter Punkt, kreative Wege. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Mitleid ist? Mitleid sagt, ach, die arme Dörte, ja, das tut mir echt leid. Ja, hätte ich dir auch was anderes gewünscht. Ja, ich bete für dich. Na? Das ist Mitleid. Wisst ihr, was Barmherzigkeit ist? Hey Dörte, das tut mir richtig, richtig leid. Genau dasselbe, aber jetzt kommt's. Komm, ich helfe dir. Ich werde aktiv. Barmherzigkeit wird aktiv. Komm, ich tu das für dich gerade. Wenn du das selber nicht mehr schaffst, ich sag dann nicht zu dir selber Schuld, sondern erstmal helfe ich und dann, das wird aber gleich ein nächster Punkt sein, zeige ich dir, wie du es vielleicht beim nächsten Mal besser machen kannst, damit du selbstständig wirst. Aber Barmherzigkeit kommt nicht erstmal mit die Schuldfrage, sondern sie hilft. Wir wissen nicht, warum dieser Mann gelähmt war. Vielleicht ist er mit 180 km/h mit einem Quad, geht eh nicht, glaube ich, weiß ich nicht, irgendwo durch weiß ich nicht was gefahren und war aus eigener Verschuldung plötzlich gelähmt. Da geht es nicht darum, bei wahren Freunden, hey, selber schuld. Da geht es, ich helfe dir. Und dann zeige ich dem, durch Charakterschulung, fahr lieber 50 oder 30 in der Stadt. Wahre Freunde sind geduldig mit dir, auch wenn du dich zurückziehst oder aufgibst. Sie haken dich nicht ab und sagen nicht, da guck mal an, ich hab's ja versucht. Dann lassen wir mal ihm so in seiner Atmosphäre fertig. Nein, sie bleiben dran. Sie sind nicht penetrant und keine Stalker, aber sie sind ready. Und sie lassen sich vom Heiligen Geist leiten, zur richtigen Zeit eine WhatsApp zu schreiben, zur richtigen Zeit einen Anruf zu machen, einfach mal spontan vorbeizufahren, fahrt spontan vorbei und klingelt, ja, überrascht euch. Ich weiß, in unserer deutschen Kultur ist das ein No-Go, aber manchmal ist es dran. So ist es. Dritter Punkt, wahre Freunde, also diese Merkmale, die überschneiden und schmilzen eigentlich miteinander so ein bisschen. Wahre Freunde glauben für dich, wenn du keinen Glauben mehr hast. Sie sprechen dir Glauben zu, wenn du voller Zweifel bist. Sie sind optimistisch, nicht pessimistisch. Das Glas bei wahren Freunden ist halb voll, nicht halb leer. Sie erinnern dich an Gottes Verheißungen, wenn du nur noch die Umstände siehst. Und sie vertrauen darauf, dass Gott in deinem Leben wirkt, selbst wenn du es nicht mehr glauben kannst. Geschwister, glaub mir, wenn ich manchmal nicht solche Freunde hätte, würde ich nicht hier stehen. Gott konnte mit David Geschichte schreiben, weil ein Jonathan sich mit ihm verband in der Seele. Ich stehe hier, weil ich wahre Freunde habe. Ich habe so viel Sieg in meinem Leben, weil manchmal mein Gegenüber, mein wahrer Freund, nicht aufgegeben hat, mich an meine Verheißungen zu erinnern, mir Glauben zuzusprechen und mich immer wieder dazu bringt, Gott zu vertrauen, dass er das, was er in mir angefangen hat, auch vollenden wird. Und der vierte und der letzte Punkt, wahre Freunde führen dich in Jüngerschaft. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut, denn wahre Freunde müssen in meinem Leben etwas hinterlassen. Sie bringen mich dazu, besser werden zu wollen. Sie helfen mir zu wachsen, nicht nur zu überleben. Sie helfen mir, im Glauben zu wachsen, Schritte zu tun und nicht nur irgendwie zu überleben. Sie sprechen Wahrheit in mein Leben, auch wenn es unbequem ist. Sie helfen mir, meine Potenziale und Gaben zu entwickeln. Ihr wisst, dass ich ja mit Tom vor einigen Jahren Gemeinde angefangen habe zu gründen. Und wisst ihr, wie diese Entscheidung wirklich gefällt worden ist? Das hat angefangen mit einer Freundschaft. Ich war damals noch schwerer als jetzt. Ich habe in der Zwischenzeit auch mal 75 Kilo gehabt. Jetzt habe ich 76 Kilo. Nein, aber ich war mal, jetzt, ich nehme euch ganz kurz hinein, und zwar habe ich auf dem Herzen gehabt, ich brauche Hilfe bei Ernährung und bei Sport und all das. Und dann war ich eines Tages, das war in Corona-Zeiten, eingeladen in Bickenbach beim Samuel Wolthaus zu predigen, und der war damals der Mentor von Tom. Tom hörte das, weil ich einen Tag vorher bei Jan Nickel war, und Tom kannte ich nur von Hallo und Tschüss. Und wir waren gemeinsam auf diesem Geburtstag. Und Tom sagt, hey, du fährst morgen zu Samuel? Ich so, ja. Nimmst mich mit? Okay. Jetzt dachte er in diesem Auto, ich werde nur über heilige Sachen sprechen. Denn Archie, der Gemeindegründer, ist so heilig. Ich habe aber gehört, dass der boxt. Und das hat mich wiederum interessiert. Und habe ihn nur ausgequetscht über gewisse Boxsachen. Und er dachte sich in dem Auto, was ist das denn für eine komische Situation? Und dann gehe ich predigen. Und zuerst rede ich nur übers Boxen, dann predige ich und so. Und auf der Rückfahrt habe ich mir die Freiheit genommen, ihn zu fragen, Tom, kannst du dir nicht vorstellen, mich so ein bisschen zu coachen, mir zu helfen bei Ernährung, bei Sport? Da hat er gesagt, direkt, ja, komm vorbei. Ich fahre 2-3 Tage später zu ihm. Der macht eine Bestandsaufnahme. Von der will ich euch nichts erzählen. Aber ich habe in 6 Monaten über 20 Kilo abgenommen, bin 3-mal die Woche laufen gegangen, habe 2-mal die Woche Boxen gemacht und war noch Krafttraining machen. Ich war topfit, und wisst ihr, was dann passierte? Ich wurde Corona-krank. Corona bekommen, war auf der Intensivstation und stand kurz vor dem künstlichen Koma. Mein Sauerstoffgehalt war 59. Und ich weiß jetzt, hätte ich nicht so abgenommen und wäre ich nicht so fit, wäre es vielleicht anders da ausgegangen. Wer hat das Leben, ich denke, wer hat das Leben gerettet? Gott. Durch wen? Durch Tom. Durch diese 6 Monate entstand eine tiefe Freundschaft. Wir haben fast jeden Tag was miteinander unternommen. Jeden Tag. Wir haben uns kennengelernt und gemerkt, unsere Herzen schlagen in dieselbe Richtung, Jesus groß zu machen. Aber auf unreligiöse Art und Weise. Authentisch. Einfach so, wie wir sind. Und so kennen uns auch unsere Gemeinde. Und dann haben wir entschieden, hey, wenn wir schon so gut zusammenpassen, lass uns doch Gemeinde gründen. Und jetzt stehen wir hier. In unserer ehemaligen sozusagen Gemeinde, in der wir groß geworden sind. Ich bin ja nicht so groß geworden, aber geistlich meine ich, ne? Wisst ihr, Geschwister, Freundschaft war es, das mein Leben geprägt und gerettet hat. Er ist ja gerade in New York und ich habe gestern mit ihm telefoniert und wir haben uns als Männer, ich würde von mir aus sagen, ich bin ein richtiger Mann und er ist auch ein richtiger Mann, aber wir haben uns gegenseitig gesagt, wir vermissen uns. Nach ein paar Tagen. Ist das nicht wunderbar? Jetzt frage ich dich, wer sind deine Freunde? Hast du wahre Freunde? Ich konnte so oft in meinem Leben sagen, nein, ich habe keine wahre Freunde. Ich habe viele Leute um mich herum. Auch ich würde sie auch als Freunde bezeichnen. Aber sind es wirklich tiefe Freundschaften, die mich so verändern in meinem Leben? Nein. Und es ist auch manchmal gut, dass es so Zeiten gibt. Aber dann habe ich angefangen, Gott, du siehst mein Männerherz. Ich brauche eine Männerfreundschaft. Ich brauche jemanden, mit dem ich Billard spielen gehe oder mit dem ich boxen gehe, der mir richtig mal auf die Schnauze haut, auf gut Deutsch gesagt. Sind ja nicht aus Zucker. Na gut, ihr könnt andere Freundschaften pflegen, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber dann hat Gott immer wieder gewirkt in meinem Leben. Jetzt frage ich dich, bringen deine Freunde dich näher zu Jesus? Oder vielleicht weiter weg. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. 1. Korinther 15, Vers 33. Wenn ich mir die Freiheit herausnehme, das habe ich bei meinem Sohn gesehen, in einer Zeit mit schlechtem Umgang, habe ich gesehen, dass aus einem guten Charakter plötzlich Dinge entstanden sind, die mir gar nicht gefallen sind. Dadurch sind schlechte Dinge in seinem Leben resultiert. Erst als er angefangen hat, sein Umfeld zu ändern, wurde auch sein Leben wieder in die richtige Richtung gelebt und dadurch hat sich sein Charakter wieder, ja, Jesus-like geändert. Und er hat gestern mit uns hier, wir waren 10 Stunden in der Gemeinde, eine Woche, er ist Maler in einer Firma und ist fleißig und muss um kurz nach 5 aufstehen, war er den ganzen Samstag hier. Heute Morgen gehe ich in sein Zimmer und sage so, hey, Gottesdienst. Und ich denke so, will er mit oder will er nicht mit? Steht auf, macht das Schwertchen und kommt mit mir mit. Jetzt im September wird er 18 Jahre. Ich wünsche euch, dass ihr so Söhne habt wie ich. Ihr habt wahrscheinlich noch bessere Söhne, versteht mich nicht falsch, ne? Aber damit wollte ich auch ihn ehren, oder? Ihr versteht mich. Aber ihr könnt keine besseren Söhne haben als ich. Ne, Quatsch. Ja. Wisst ihr, Geschwister, vielleicht willst du uns die Ahnung, ich weiß nicht, wie noch mehr ich dir Zeichen geben soll, aber ja. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich hab schon gesagt. Halleluja. So, preis dem Herrn. Geschwister, dieses Thema ist echt wichtig. Amen. Ich glaube echt, dass dieses Thema wichtig ist. Und wisst ihr, wie wir anfangen können, wenn du sagst, hey, diese Freunde habe ich nicht. Ich bin schon vielleicht so lange in einer Gemeinde und irgendwo findet das nicht irgendwie statt. Dann dürfen wir ehrlich sein. Und wisst ihr, wie sich das verändert? Indem wir selbst die Entscheidungen treffen. Indem ich heute mir, Archie, zusage, wenn ich diese Freundschaften haben will, dann will ich selbst ein wahrer Freund sein. Ohne Bedingung. Dann will ich euch ein wahrer Freund sein. Wird sich dadurch hier mit jedem das entwickeln? Nein, geht auch nicht. Aber es wird mehr. Wir können uns lieben, so wie Gott uns geliebt hat, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist ein Geist, der verbindet. Wo der Geist Gottes ist, da ist Verbindung, da ist keine Isolation. Nach Pfingsten sehen wir, sie waren täglich beieinander. Sie hatten Gemeinschaft. Sie waren ein Herz und eine Seele, sagt die Bibel. Das ist eigentlich das größte Wunder nach Pfingsten. Viele sprechen nach Pfingsten von Dämonenaustreibungen und von Gaben. Ja, das gehört dazu. Aber eines der größten Wunder ist, dass Juden plötzlich alles verkaufen und zusammenlegen. Okay. Vielleicht bist du heute auch so ein Gelähmter. So Zeiten gibt es, wo ich keine Kraft habe. Ich bin müde und fühle mich wirklich sehr, sehr erschöpft. Dann ist es gut, sich tragen zu lassen. Die haben wahrscheinlich ihren Freund nicht gezwungen. Die mussten mit ihm sprechen und sagen, hey, wir haben etwas vor. Du wirst jetzt durchs Dach runter. Ja, seid ihr euch sicher? Kriegt ihr das balanciert? Gute Freunde bringen Balance in unserem Leben. Das ist wirklich auch, könnte auch sehr wehtun. Ja, wir schaffen das. Mach das. Dieser gelähmte Freund ließ sich überreden, sich den Blicken der Anwesenden ausgesetzt zu fühlen. Das haben die ihm ins Herz gelegt. Er hat Ja dazu gesagt. Lass dich tragen. Sag Ja, auch wenn es schmerzlich sich anfühlt. Komm raus aus deiner Komfortzone. Aus dieser Bequemlichkeitscouch, aus der Bade der aus der Mitleidenschaftsbadewanne. Nee, aus der Badewanne des Selbstmitleides. Komm da raus. Sag Ja zu deinen Freunden, die dich pushen, die sagen, hey, das geht auch besser in deinem Leben. Ich habe dich schon feuriger gesehen. Was ist los? Willst du über etwas sprechen? Dann sag Ja. Lass dich darauf ein. Ein großes Problem ist, dass wir viel zu vorsichtig sind. Lass uns eine Gemeinde sein, die ihre Herzen auch öffnen können. Trotz Verletzungen, trotz Enttäuschungen. Ich will eure Sachen in eurem Herzen nicht kleinreden, versteht mich nicht falsch. Und manchmal ist es auch so, manchmal auch gut, wenn man nichts sagt. Gar kein Problem. Aber wenn Gott Momente schenkt, wo er dich heilen will, wo er dich herstellen will, dann musst du auch Ja zu sagen. Wenn du sagst, alles Paletti, mir geht es gut, ich bin feurig, dann bist du heute berufen, ein Träger zu sein. Dann frag dich, wen soll ich tragen? Wo soll ich anpacken? Ich bitte euch jetzt aufzustehen. Ich bete für diese Gemeinde, dass wahre Freundschaft wirklich entstehen. Tiefe, heilige Freundschaften. Dass sich Seelen miteinander verbinden. Dass wir diese Bäume werden, von denen wir gesprochen haben. Und so werden wir besser. So werden wir Jesus ähnlicher. So werden wir Reich Gottes bauen. Denn das ist das Prinzip von Pfingsten. Wenn wir eine geistliche Gemeinde sein wollen, dann nützt uns nichts, wenn wir nur 2 Stunden hier in Sprachen reden. Wenn wir eine geistliche Gemeinde sein wollen, dann müssen wir für unsere Nächsten da sein. Dann müssen wir die Nöte anderer erkennen dürfen. Und da reingehen, das macht uns zu geistlichen Leuten, wenn wir dann obendrauf noch einen prophetischen Eindruck für sie haben. Wenn wir für sie dann wirklich so stark beten, dass sie vor dem Thron Gottes gehoben werden. Ja, preis dem Herrn. Wahre Freunde bringen uns zu Jesus. Wahre Freunde geben nicht auf. Wahre Freunde glauben für uns. Wahre Freunde führen uns in Jüngerschaft. Jesus, ich segne diese Gemeinde jetzt.